36 Grad und es wird noch heißer. Mhm. Hallöchen!
Es ist richtig warm hier drin.
Yes!
Und wir machen Fenster zu, weil Akustik und so.
Extra für euch. Herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Wir sitzen quasi gerade im Saunaaufguss. Mhm. Nur für euch.
Im Saunaaufguss.
Es fehlt nur, Julian könnte eigentlich einen Aufguss machen und ein bisschen mit dem Handtuch wedeln.
Ja.
Ah, wir sind ja immer noch kein Videopodcast und wissen auch warum.
Oder uns einen Mocktail bringen oder so.
Ach ja, Mensch. Ja, kommen wir zu den freudigen Nachrichten. Am Wochenende, die längste Zeit des Wochenendes, war ich beim Tippspiel auf Platz 1. Wir haben es alle gesehen im Tippspiel WM.
Wir haben es alle gesehen, als wir es. Eilmeldung, ARD.
Ja, du hast ja. Wir machen ja für die, die es immer noch nicht wissen. Mojo FC wird das internationale Tippspiel der Vereinten Evangelischen Mission des Kollegiums gewinnen.
Mutmaßlich.
Ja, sehr, sehr sicher. Und du hast ja, es gab einen kurzen Moment letzte Woche, da war ich, weiß ich nicht, auf welchem Platz.
Da waren wir kurz alle zusammen. Da warst du auf Platz 7, ich war auf 8 und Julian auf 9
genau,
oder so.
Ich war immer noch über dir.
Ich habe, aber es war wirklich nur Minuten, weil ich habe dann einen Screenshot gemacht und kurz darauf fing irgendein Spiel an und dann wird ja sofort...
Dann war ich wieder oben.
Sofort ist, auch wenn es noch 0-0 steht, ja, dann wandern diejenigen, die unentschieden getippt haben, sofort irgendwie nach oben und alles verschiebt sich wieder. Aber für diesen kurzen Moment zwischen den Spielen waren wir vereint auf Plätze 7, 8 und 9.
Und ich dachte nur, Thea, wie erbärmlich, dass du in diesem Moment abgewartet hast.
Ich habe es nicht abgewartet. Ich habe es zufällig gesehen.
Und ihn dann auch noch zu posten. Also wie traurig du in diesem Tippspiel bist.
Also erbärmlich war in diesem Moment eigentlich, dass das diejenige, die die ganze Zeit geprahlt hat damit, an erster Stelle zu sein, dass du von deinem Thron gestoßen wurdest. Das war das Erbärmliche daran, dass du das so rausposaunt hattest, dass du gewinnen wirst und dann plötzlich auf Platz 7
Moment.
Bist.
An diesem Wochenende.
Also, wenn wir schon mal über erbärmlich reden.
Nein, das Wort hatte ich jetzt getriggert. Ich wollte es ein bisschen provokant machen. Hat funktioniert. Ich weiß, wie ich dich triggern kann. Weißt du, bei meinem kleinen Bruder früher wusste ich auch immer genau, welche Triggerpunkte ich treffen muss. Wir sind bald genau auf diesem Level. Ich habe die Triggerpunkte, dann piekse ich dich und dann rastest du aus.
Boah. Es gibt heute so ein paar Punkte auf meinem Notizzettel, da könnte ich so richtig ausrasten.
Ja, richtig gut, die werde ich versuchen rauszukitzeln. Aber nochmal zurück zu einem wichtigen Ding, das Tippspiel. Die meiste Zeit stand ich ja auf Platz 1, den habe ich jetzt abgegeben an Gisela, weil Gisela, unsere Kollegin, Gisela ist jetzt auf Platz 1, unsere Kollegin. Und weil ich so nett bin, weil Gisela hat hier am Wochenende Geburtstag und hat heute Rhabarberkuchen mitgebracht.
Der ist super lecker.
Der war super lecker. Und deswegen habe ich zu Gisela auch gesagt, liebe Gisela, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Gottes Segen, den Platz 1, den habe ich dir geschenkt, aber nur für 2 Tage. Morgen musst du wieder Platz abgeben. Das war nur mein Geburtstagsgeschenk für dich. Dein Kuchen ist lecker. Danke.
Und du bist nicht überheblich oder so?
Nein, ich bin Tippspiel-Queen.
Wie anmaßend allein schon diese Aussage ist. Meine Güte, ich würde sagen, weißt du was? Nimm deinen ersten Platz. Okay.
Hör mal, apropos erster Platz. St. Peter-Ording, ne? Mhm. Da habe ich ja damals angefangen, bei so Gewinnspielen mitzumachen, um ein tolles Haus zu gewinnen, ne? Da war ja so ein schönes Haus, was man gewinnen konnte und da habe ich ja, weißt du das noch, da habe ich mir Bahnverbindungen schon rausgesucht, um zu gucken, wie ich am Wochenende in mein Wochenendhaus nach St. Peter-Ording komme, weil ich, das hatte eine eigene Düne im Garten. Und dann war da so ein gläsernes Gartenhaus im Garten, also nicht im Wintergarten, sondern ein gläsernes Gartenhaus. Und dann konntest du vor deiner Düne in einem Hängesessel in deinem gläsernen Gartenhaus sitzen. So, St. Peter-Ording, ja?
Wie de Lulu kann man sein, echt? Also wirklich, das ist
meine Freundin, die ans Universum und so glaubt, die würde jetzt sagen, manifestieren.
De Lulu ist der Fachbegriff.
Das habe ich sehr stark gemacht und irgendwas habe ich falsch gemacht. Naja, jedenfalls wurde St. Peter-Ording jetzt zum beliebtesten Strand Deutschlands gewählt.
Hättest du mal das Haus gewonnen.
Ja, der ist wahrscheinlich jetzt noch in seinem Wert gesteigert, dieses Haus. Ne? Hm. Aber wusstest du, jetzt wollte ich mal kurz testen, du bist ja nicht in Deutschland aufgewachsen, ne? Yes. Wodurch St. Peter-Ording so bekannt geworden ist auch.
Also ich kenne das nur so als Urlaubsort. Ich komme ja...
Du kommst ja
väterlicherseits aus dem Norden.
Ja, deswegen wollte ich das mal testen.
Aber das weiß ich nicht.
Du bist ja nur in Hamburg geboren, aber dann warst du ja erstmal 15, 16 Jahre weg aus Deutschland.
Ja, und meine Familie väterlicherseits kommt komplett aus Hamburg, Flensburg.
Aber viel Kultur hast du ja verpasst. Zum Beispiel ARD-Vorabendserien.
Yes.
Gegen den Wind. Sagt ihr das was?
Nein.
Nein? Mm-mm. Das war die Vorabendserie in Deutschland. Du musst, das war.
Also ich das guck war mal so Julian eine, an. Sagt ihr das,
das
was?
Das war so eine
Nein.
Surfer-Klicke.
Siehst du? Julian
ist jung.
Deutschland born and bred. Weil, kennt das auch nicht.
Born and bred. Der ist zu jung. Pass auf. Also wirklich, liebe HörerInnen, wer kennt Gegen den Wind? Ralf Bauer, Hardy Krüger Jr., ja, Nick und Sven. Das waren die, das
alle
war die
diese
Surfer.
Namen sagen mir nichts.
Das war die Surfer-Clique.
Surfer-Clique in St. Peter-Ording.
Ja, das war so eine, weißt du, das war so eine Vorabendserie, nicht wie GZSZ, sondern die habe ich auch mit Oma und Opa geguckt. Also die haben alle geguckt.
Ist ja, GZSZ nicht auch eine Serie, die man mit Oma und Opa guckt?
Nee, das war aus dem RTL. Das war hier Gegen den Wind lief auf ARD. Und die hatten 5 Millionen als Einschaltquote. Das gibt's heute eigentlich so gar nicht mehr. Hm. Also wirklich, liebe HörerInnen, ihr kennt doch alle Gegen den Wind. Dadurch ist, das wollte ich mal testen, wieder mal deine.
War das so eine Jugend?
Deine
also wenn du Surfer sagst, das waren das da Jugendliche, die dort porträtiert wurden? Oder?
Ja, junge Erwachsene, würde ich sagen. So.
Okay.
Und also ich war auch noch klein, also ich war wahrscheinlich, ich war glaube ich so Grundschule.
Und so mit
so.
Skandalen und so, weil wenn man das mit seinen, wenn Opa
Grundschule
und Opa, wird
das
jetzt nicht wie Euphoria oder sowas sein, ne?
Nein, das war so eine nette ARD.
So Euphoria in St. Peter-Ording
auf
ARD.
Nein, so ein netter Surfer, so, weißt du, wir haben auch immer Urlaub auf Ameland gemacht und dann hatte ich auch irgendwie so eine, ne, so habe ich so mit Urlaubsurfen und so verbunden. Also nicht, dass ich oder Oma und Opa gesurft hätten, aber so irgendwie, das war schön. Ja, das wollte ich nur mal wieder eine Bildungslücke bei dir auffüllen hier, was du
ich
in deiner Jugend.
Ich habe auf Bali Urlaub gemacht, da konnte man auch surfen.
Ja, okay. Gut, Punkt geht an dich.
Was denn? Das war um die Ecke. Das da ist so, wie wenn man, Bali für mich war so, wie wenn man hier nach St. Peter-Ording fährt. Das war ja um die Ecke.
St. Peter-Ording ist, um das Wort nochmal aufzugreifen, erbärmlich gegen Bali.
Das würde ich gar nicht, ich würde das gar nicht so hierarchisieren. Ich finde, St. Peter-Ording hat auch Pluspunkte.
Ja, ich wollte jetzt auch nur das Wort nochmal aufgreifen.
Erbärmlich.
Erbärmlich, wollte es nur nochmal sagen.
Ach, boah, ich habe gerade auch ein paar erbärmliche Sachen, ey.
Ja?
Ja.
Erzähl.
Nee, das gehört zu unserer Rubrik.
Ah, ich bin noch beim Einstieg.
Ja, mach.
Oversharing ist ja so ein Thema von mir, ne? Haben wir schon öfter mal gehabt. Ich erzähle ja manchmal Sachen, wo du die Hände über den Kopf zusammenschlägst.
So was würde ich niemals preisgeben, sage ich dann.
Was ich hier so manchmal ins Mikrofon sage, aber auch was ich so im Zwischenmenschlichen, wenn ich Leute gerade 5 Minuten kenne oder so, dann mal so einfach mal so raushaue. Das weiß ich auch, das ist ein Thema. Ich bin besser geworden darin, ich mache das schon kontrollierter, aber manchmal passiert es halt noch. Ne? Jetzt habe ich einen Vortrag gehalten. Ne? Und dann habe ich mich wieder nicht an mein Skript gehalten, weil die Person, die vor mir gesprochen hat, der hat gesagt, hab mein Buch gelesen, so viel gelernt auch und so und selber muss man dazu sagen, selber POC-Person und manchmal kommt es halt noch vor, dass er manchmal Rassismus aber nicht so erkennt und immer noch so viel lernen muss und so. Und das wollte ich eigentlich nur aufgreifen, ne? Um auch so ein bisschen zu connecten und wollte eigentlich nur sagen, ich erkenne auch manchmal Sachen noch nicht und ich bin auch am Lernen so. Ich weiß ja auch nicht alles so, ne? So wollte ich das aufreißen. Hätte man jetzt auch einfach so stehen lassen können, ne? Und dann hätte ich in meinem Vortrag gestanden.
Wir sind alle lebenslang Lernende.
Ja, so. Also ich habe eine Geschichte daraus gemacht. Ich habe dann daran gedacht, wie ich letztens eine Stunde lang weinend auf dem Sofa bei meinem Mann saß. Dein Blick, wir sind kein Videopostcard, schade, dass die Leute.
So, das was kommt
ich,
jetzt?
So habe ich den
das Vortrag. Das hast du im Vortrag erzählt?
Das ist ein Stück. Weil ich letztens irgendwo war und dann habe ich so in dem, was Menschen gesagt haben, habe ich so subtilen Rassismus und das war auch ein vertrauter Ort und war auch im kirchlichen Bereich und das hat mich so verletzt und dann habe ich mir gewünscht, ich würde manchmal auch nicht so viel verstehen, aber dann haben die Sachen gesagt, die ich vielleicht auch vor nicht allzu langer Zeit auch noch nicht so verstanden hätte und jetzt habe ich sie verstanden. Naja, eigentlich, was ich damit sagen wollte, war, ich lerne auch noch und ach, das ist irgendwie schwer, irgendwie wollte ich so connecten und dann habe ich halt, dann hatten halt also die Leute, die jetzt da bei dieser hochoffiziellen kirchlichen, wo Leitung und tralala und was weiß ich, was alles dabei war, Veranstaltung, hatten halt jetzt am Anfang meines Vortrages das Bild vor Augen, wie Sarah Wetscherer bei ihrem Mann abends weinend auf der Couch sitzt.
Alter, warte. So was erzählst du öffentlich?
Ja, aber pass auf. Dann overshare ich so, ne? Das war sowas. Und dann? Ja.
Und dann kommen sie alle zu dir und glauben, die können dir alles erzählen.
Ja, und das findest du ja auch wiederum geil, ne?
Nein.
Weil ich bringe
ja,
ja
okay,
auch,
ich, also, ne Moment, ich will das sozusagen secondhand-mäßig wissen von dir, aber ich will nicht, dass Leute so zu mir kommen und mir alles Mögliche erzählen.
Das
ich will das dann von dir erfahren,
ja, aber das
sekundäre
ist, ja,
Information.
Das ist aber faszinierend, was Menschen mir dann, ich erzähle es ja auch nicht, ich erzähle es ja jetzt auch nicht hier im Podcast und so, ich mache keinen Post raus und so, aber ich finde es dann manchmal faszinierend, was Menschen mir alles erzählen.
Also, ja, du anonymisierst das dann auch, wenn du sowas mir erzählst.
Ja,
wenn,
aber,
also du erzählst mir ja auch nicht alles.
Ja,
aber wenn,
und Podcasts
dann,
und Postings mache ich ja nicht daraus. Also das ist ja auch so. Aber es ist schon auch, es ist faszinierend, dass eigentlich würde ich doch nicht mit dem Oversharing aufhören. Weil
nö,
es kommen auch interessante Sachen zurück dadurch.
Ja, wenn du dich dabei wohlfühlst, dann mach das weiter. Was soll ich dagegen sagen? Also.
Ach ja, so ist es. Mensch. Was wollte ich noch? Ich wollte noch was erzählen, bevor wir zu unserem WM-Dingen kommen.
Abpfiff.
Und zwar habe ich mir noch andere Gedanken gemacht zu einer neuen Reihe, die wir machen könnten.
Mhm.
Und zwar, ich sage es jetzt vorweg und dann sage ich, wie ich da hinkomme, oder?
Ich weiß noch nichts davon
ich
übrigens,
weiß. Ja,
Leute.
Ja, genau. Also, ich habe mir überlegt, wir machen eine CDU-Reihe.
Was? Why? Warum?
Pass auf, am Wochenende war ja der Bundesparteitag der Linken, ne?
Ja.
Und dann wurde ja hier Luigi Pantisano gewählt, mit nur 53%. Ne? Das ist ja eine richtige Klatsche. Ne? Also das ist ja echt nicht viel. Und der wurde ja vermutlich...
Aminata Touré übrigens 93%.
Mm, yes. Und der wurde ja vermutlich auch innerhalb der Partei nicht so gut gewählt, wie erhofft, weil er ja davor der Woche der Bild-Zeitung Interview gegeben hat.
Mhm.
Und in diesem Interview hat er dann die CDU mit AfD und mit Faschisten eigentlich gleichgesetzt. So, war ungünstig ausgedrückt, vielleicht, hat er dann hinterher gesagt. Aber das hat natürlich für viel Unruhe gesorgt, sage ich mal. Und da habe ich nochmal so drüber nachgedacht, macht man ja auch nicht. Also stimmt ja auch nicht. Weil die CDU ist ja auch, gerade wenn man sich manche Bundesländer anguckt, eigentlich so unsere letzte Chance vor der Mehrheit der AfD. So muss man das ja mittlerweile mal sehen. Ja? Jetzt, ich werde kein
es wäre ja super, wenn die CDU das auch so sehen würde.
Ja, ich glaube in der Theorie
weil
sehen
sie verhält
sie
sich häufig nicht so.
Ja, ich wollte jetzt auch gar nicht CDU-Werbung machen. Ja? Also
das
alle,
will ich
die
doch
das,
hoffen.
Alle, die das
meine
hören.
Güte, weil da würde ich wirklich dagegen halten. Die CDU verhält sich mittlerweile nicht sehr christlich-unionisch
ja,
und
ja, das sehe ich auch so. Und ich weiß ja auch, dass du und auch unsere HörerInnen wissen, dass ich jetzt weder CDU-Parteimitglied bin, noch CDU-Werberin, noch... So viel kann ich ja sagen, ne? Ich wähle nicht die CDU, das ist jetzt auch kein Geheimnis, das wissen wahrscheinlich die Menschen so.
Surprise,
ne?
Surprise.
Kann man sich jetzt so, not new news. So, also, aber es ist ja schon auch interessant, vielleicht sich mal mit Menschen aus der CDU, und wir kennen ja einige, die auch in den Podcast kommen würden, auch Menschen, die ihr so kennt aus der CDU, ist irgendwie so passiert, wir kennen
auch Ex-CDUlerInnen.
Ja,
die gesagt haben, mittlerweile nach all diesen Jahren, jetzt ist der Moment, wo ich sage, ich kann nicht mehr in
ja,
dieser Partei
bleiben.
Ja, aber
wir kennen ja auch hochrangige CDU-Politiker, die auch zu uns in den Podcast kommen.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
So, ich sage jetzt keinen Namen, aber das wäre doch mal spannend. Unter dem Slogan habe ich dann gedacht, weil das, was der Luigi da gesagt hat, ich würde es nicht so sagen, aber ich kann nachvollziehen, dass manche Menschen an manchen Stellen so denken, möchte ich mich auch nicht rausnehmen. Trotzdem ist die Aussage an sich ja problematisch. Da können wir doch jetzt so gucken, so skeptisch.
Ich weiß nicht, ich denke die ganze Zeit, worauf willst du hinaus?
Naja, so eine Reihe wie christlich ist die CDU und wir gehen dem mal ein bisschen auf die Spur. Und nicht, dass danach die Leute dann plötzlich CDU-Fans werden. Das werden unsere HörerInnen sowieso nicht. Wir auch nicht, wollen wir auch gar nicht damit, aber weil wir auch ein christlicher Podcast sind, mal auf das Christliche zu gucken und mal die besagten hochrangigen CDU-Politiker, die wir kennen, muss ich gendern, komisch auch, ne, kenne keine Frau. Naja, aber mal so damit.
Also sie hat nicht an Angie gedacht dabei.
Damit so, ja, leider, die kenne ich leider nicht persönlich.
Also
schade.
Es gibt eine Folge, Stachel und Herz, wie christlich ist die CDU, kann man sich mal anhören.
Ach so, die wir gemacht haben.
Kann man sich mal anhören.
Stimmt.
Ich bin noch nicht so überzeugt von dieser Rubrik. Können wir uns ja mal durch den Kopf gehen lassen. Ich weiß nicht. Ich will mich gar nicht so viel mit der CDU befassen, ehrlich gesagt. Also heute sprechen wir darüber, unter anderem. Und da sage ich auch klar meine Meinung zu. Aber was willst du? Also Willst du der CDU jetzt irgendwie, also ihr Image retten oder wie oder was?
Nein!
Oder willst du sie fertig machen?
Nein!
Ja, also,
nein.
Warum, was ist denn dann die Intention
lernen,
dabei?
Lebenlanges Lernen. Mhm. Und ja, vielleicht klar. Auch so ein bisschen.
Ja, nee, also, ich bin nicht überzeugt, aber wir können noch mal drüber reden.
Ich finde das interessant. Habe ich so drüber nachgedacht, als ich über also Luigi Pantisano nachgedacht habe?
Eine Partei, die das Christentum im Namen trägt. Und die sich aber häufig in ihrem Wahlverhalten, in ihrer Kommunikation nach außen nicht sehr christlich gibt.
Stimme ich
das
allen
möchtest
zu.
Du untersuchen.
Ja. Ah ja, wir denken drüber nach, wo wir gerade bei Rubriken sind. Wir haben ja eine tolle Rubrik, zu der wir jetzt vielleicht kommen. Kommen wir zu dem, wovon wir am wenigsten Ahnung haben. Fußball!
Die Abpfiffe der Woche.
Du bist gut genug.
Oh Gott, hör bloß
auf. Der inoffizielle WM-Song, den hätten wir jetzt eigentlich hier einspielen können. Ne?
Ich habe so einen Ohrwurm. Seit Tagen habe ich diesen
Schön.
Ohrwurm. Und gestern bin ich mit meinem Sohn Auto gefahren und dann meinte ich so, kennst du diesen Song? Ich kenne diesen Song gar nicht. Ich kenne nur diesen einen Abschnitt. Du bist gut genug. Und ich muss die ganze Zeit an die Muppets denken. Und es ist einfach, ich kann nicht aufhören, an dieses Lied zu denken. Ich laufe
Schön.
Die ganze Zeit durch die Wohnung. Ich gehe Gassi mit meinem Hund. Ich mache, also die ganze Zeit ist in meinem Kopf,
ja.
Du bist gut genug.
Ist auf der ganzen Welt so.
Und ich
ne?
kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr.
Ja, okay, dann lass uns jetzt nicht über den Song reden. Lass uns über Kolonialmächte einsteigen.
Bitte.
Bitte, lass uns über was Lustigeres sprechen. Alte Kolonialmächte. Ich finde interessant, Nathalie Elit, die hat eine Studie von der Uni Zürich und Uni Konstanz, verlinken wir euch auch in den Shownotes, hat sie gepostet, so ein Artikel darüber. Jedenfalls finde ich interessant, fand ich daran, dass wenn man sich jetzt mal 8 europäische Kolonialmächte anschaut, die diese Studie in den Blick genommen hat, England, Portugal, Spanien, Frankreich, Belgien, Niederlande, Deutschland, Italien, huch!
Italien ist aber nicht qualifiziert für die WM, möchte ich nur nochmal sagen.
Ja, ja, okay, gut. Aber die haben so eine, Simulation irgendwie gemacht. Simulation. Also, jedenfalls ist es aber total interessant zu sehen, wer wird vermutlich Weltmeister. Mhm. Es wird wahrscheinlich irgendeine Kolonialmacht, eine ehemalige
es
werden.
Es wird wahrscheinlich ein europäisches.
Ich bin ja für Niederlande, ich bleibe auch dabei. Ich bleibe jetzt einfach dabei.
Weil dieser Ökonom das gesagt hat?
Nee, ja, nein, sag jetzt nicht der Ökonom, sondern mein Bauchgefühl mir. Schon
ja, ja,
bestätigt.
Total.
Aha,
wissen von dieser Theorie, okay? Das hast du
Egal.
Dir jetzt nicht so
also,
ausgedacht.
Jedenfalls 49 Nationalspieler mit Familienwurzeln in ehemaligen Kolonien, die wurden da analysiert. Und in der Vorrunde im Schnitt 0,76 Tore bessere Tordifferenz für die Kolonialmächte, wenn diese Spieler für sie aufliefen. Kannst du mir folgen?
Ja.
Okay. Und andersherum, ehemals kolonisierte Länder würden fast doppelt so oft Weltmeister werden, wenn dieselben Spieler für sie spielten. Also
wenn Kylian Mbappé nicht für Frankreich,
sondern für Kamerun spielen würde. Ja.
Dann hätte Kamerun eine doppelt so hohe Chance, ja. Weltmeister zu werden.
Und Brasiliens Titelchance verdoppelt sich fast sogar.
Mhm.
Also das ist schon, finde ich, interessant.
Ja, total.
Fand ich nochmal interessant. Also wie hat Kolonialismus mit der WM zu tun? Fand ich interessant, verlinken wir euch. Jetzt wollte ich
super
mehr
spannend.
Wollen, kann ich. Yes.
Ist ja auch eine super Überleitung zu einem weiteren Abpfiff der Woche.
So heißt ja unsere Rubrik. Die Abpfiffe der Woche.
haben wir auch schon gesagt.
Haben wir schon gesagt. Ja, ist gut, dass du es nochmal aufgreifst.
Ja, damit sich das auch gut verfestigt so im Unterbewusstsein. Unser Basti...
Der Schweini.
Schweini ist sein Spitzname, nicht Basti. Ich finde Schweini als Spitzname ein bisschen despektierlich, ehrlich gesagt.
Basti?
Schweini.
Schweini, wenn du Schweinsteiger heißt.
Ja gut, aber trotzdem, Schweini als Spitzname.
Ja, ich habe ihm den nicht gegeben.
Ja, ich finde das ein bisschen despektierlich. Aber vielleicht ist das
Ich weiß nicht, wie der Basti findet ja nicht so viel despektierlich.
Zum Beispiel.
Ich seh ihn ja immer nur mit Chips essend.
Hä?
Der hat mal Chips-Werbung gemacht.
Werbung für eine Chips-Marke gemacht, genau. Sponsert uns.
Wenn mit einer Tüte auf jeden Fall, nicht mit so einer Röhre saß der da.
Genau, Bastian Schweinsteiger ist ja jetzt nicht mehr aktiver Profifußballer, sondern Fußball-Experte.
ARD-Experte.
Beim ARD.
Unterschied zu den Magenta-Experten. Dein Cousin, der ist ja Magenta-Experte, ne?
Ach ja, Mats Hummels.
Mats Hummels, das ist ja dein Cousin. Der
das
ist
müssen
ja,
wir jetzt mal erklären. Der ist also,
ja, den lassen wir jetzt so stehen.
Lassen wir einfach so
ja,
stehen?
Natürlich. Zusammen, der ist ja auch, wer auch Magenta-Experte ist, ist ja Tom Kaulitz.
Zusammen okay, aber Thomas da habe ich jetzt Müller keine Familienbeziehung zu.
Ja, schade eigentlich. Jürgen Klopp, den würde ich ja gerne mal kennenlernen.
Ja? Warum?
Ja. Jürgen Klopp? Kloppo?
Ja, der ist er nicht irgendwie zur dunklen Seite der Macht gewechselt?
Nein, er ist ein guter.
Doch, doch. Der hat doch bei Liverpool aufgehört und war so unglaublich beliebt und hat dann eigentlich gesagt, dass er jetzt ein Jahr Pause macht und dann guckt, wie er weitermacht. Und hat er dann nicht irgendwie bei irgendeinem ganz kapitalistischen Verein angefangen? Und ist sozusagen,
nein, der
hat alle enttäuscht.
Ja, aber
so
nicht im Verein. Ist ja auch egal.
Ach stimmt, er ist irgendwie in die Leitung.
Ja, ist ja auch egal. Jeder hat so sein.
Ja, nee, also bei mir ist ja unten durch.
Kaputt.
Bei mir ist er unten durch.
Na gut, solange du Herbert Grönemeyer sein lässt.
Ja, er ach, kann stimmt. Zwar immer noch nicht singen, aber ich finde ihn sehr sympathisch.
Gott, das darfst du nicht immer so sagen. Das stimmt nicht. Das schüttelt selbst der Julian den Kopf.
Julian schüttelt wirklich
oh,
den Kopf.
Gott, ja, also, zurück
ist,
zu Schweini.
Also, ich möchte nur noch mal nee, sagen,
stopp.
Ich halte
nicht,
ihn für einen...
Nicht wieder so böse über Herbert reden.
Ich wollte gerade was Gutes über Herbert
Schweini
sagen.
Sag jetzt, was du zu Schweini sagen wolltest.
Herbert ist ein fantastischer Komponist und Musiker. Und ich finde auch ihn als Person und seine politische Einstellung und seine persönliche Einstellung fantastisch.
Punkt. Bastian Schweinsteiger.
Aber sind wir immer noch nicht.
So, Bastian, okay. Schweinsteiger, offizieller ARD-Experte, sagte.
ARD-Experte sprach über den sogenannten afrikanischen Fußball nach dem Spiel von, ich glaube, Côte d'Ivoire. War das Côte d'Ivoire? Elfenbeinküste?
Mhm.
Und bezeichnete diesen als ein bisschen wild, unorthodox und nicht ganz so von der Taktik geprägt. Woraufhin es ein... verständlicherweise Shitstorm gab, der sich aber auch...
Genaues Zitat.
Ja, sag nochmal.
Also zuerst hat er athletisch gelobt, technisch gut und so weiter. Und dann sagt er, Zitat, ein bisschen afrikanischer Fußball natürlich, der manchmal so ein bisschen unorthodox ist, so ein bisschen wild ist, vielleicht manchmal auch nicht so ganz von der Taktik geprägt ist.
Gut, dass wir das jetzt nochmal ganz genau haben.
Ja, weil das ist ja wichtig, weil hinterher sagen Leute, naja, das hat die Thea so weitergehen, das hat er ganz so nicht gesagt. Doch, der hat das ganz so gesagt. Ein bisschen afrikanischer Fußball natürlich, natürlich, der manchmal so ein bisschen unorthodox ist, so ein bisschen wild ist, vielleicht manchmal auch nicht so ganz von der Taktik geprägt ist.
Also erstmal haben sich auch Fußball-ExpertInnen dazu geäußert und gesagt, dass das allein schon, wenn man die rassistische Komponente komplett weglassen würde, allein inhaltlich fußballerisch ist das schon nicht richtig, was er da gesagt hat. Als würden afrikanische Mannschaften nicht taktisch gut sein. Das ist schon mal die eine Sache. Und dann kommt natürlich noch die rassistische Komponente dazu. Wobei wir jetzt natürlich auch ganz klar sagen, das bedeutet nicht, dass Basti Schweinsteiger ein Rassist ist. Aber das, was er gesagt hat, ist schon sehr geprägt von rassistischen Vorurteilen, die auch häufig noch vorgetragen werden, so die auch häufig noch vorkommen. Diese gerade so Begriffe wie wild, und nicht von der Taktik geprägt, impliziert ja auch so einen fehlenden Spiel-IQ. Das ist.
Naja, und was ist denn auch afrikanischer Fußball?
Afrikanischer Fußball sowieso.
Südafrika, Ägypten, Marokko, Tunesien, Tansania. Was meint er denn jetzt?
Also, man würde ja auch nicht sagen, spanischer und deutscher und italienischer und englischer, irischer. Schweizerischer, schwedischer Fußball, das ist europäischer Fußball. Also da würde man dann schon davon ausgehen, dass man da sehr differenziert über diese unterschiedlichen Fußballnationen reden würde. Aber in diesem Fall ist es vollkommen in Ordnung, alle diese Mannschaften aus diesen über 50 Ländern in einen Topf zu werfen.
Interessant finde ich aber ja auch nochmal, wenn man sich anschaut, dass viele der Spieler, ach, muss man auch gendern, viele der Spieler in den afrikanischen Mannschaften ja auch in Europa ausgebildet sind. Ne?
In Europa spielen.
Also dann ist ja die Frage, wenn ich jetzt Shani nochmal fragen dürfte, meint er dann, die haben das im Blut mit dem Afrikanischen? Weil ausgebildet sind sie in Europa, hat das dann trotzdem nichts gebracht? Und wie sieht das eigentlich mit den afrodiasporischen Spielern in der deutschen Nationalmannschaft aus? Überwiegt dann doch nicht das, was sie im Blut haben, sondern das, was sie da jetzt machen müssen und leisten? Oder
ach, das sind alles sehr interessante. Wie deutsch bzw. afrikanisch ist deren Spiel?
Wenn wir dem jetzt rassenideologisch nochmal auf den Grund gehen würden. Es gibt übrigens keine Menschenrassen, das sage ich jetzt immer nochmal dazu, weil ein Drittel der Menschen in Deutschland laut Dezim-Institut glauben ja, dass es menschlich-biologische Rassen gibt. Gibt es nicht. Muss man jetzt immer dazu sagen. Ja. Ich sage das immer dazu, auch wenn ich Witze mache. Ne? Hm. War auch ein Witz mit dem auf dem Grund gehen und so.
Das habt ihr hoffentlich rausgehört.
War ein Witz. Witz, Witz, Witzalarm.
Also ich bin ja jetzt, also ich habe ja noch kein einziges WM-Spiel geguckt bisher. Ich bin ja jetzt absoluter Kapverde-Fan, ne?
Deswegen bist du ja auch auf Platz 173 so ungefähr, ja, im Tippspiel und ich auf Platz 2, eigentlich 1.
Ich bin im stabilen Mittelfeld, was das Tippspiel betrifft. Ich bin auch nicht weit unten.
Ja.
Ich bin
du wirst
große,
aber auch nie weit oben sein.
Ich, doch, am Ende schon. Also steady wins the race. Ich bin jetzt riesen Kapverde-Fan. Ich finde es total toll, wie dieses kleine Land, was zum allerersten Mal bei der WM dabei ist, jetzt ja. Ein Aufreger nach dem anderen präsentiert. Zu null gespielt gegen Spanien. Der Torhüter hat ja irgendwie seine Follower-Inzahl ist innerhalb von 24 Stunden irgendwie von 40.000 auf 10 Millionen gestiegen. Weil die zu null gespielt haben gegen Spanien. Spanien of all teams.
Gegen die Kolonialmacht.
Und jetzt haben die auch noch einen Punkt bekommen, weil sie gestern unentschieden gespielt haben.
Ich weiß, die haben 2-2. Also es waren ihre ersten zwei gegen Tore in der WM. Und vermutlich kommen die damit jetzt sogar noch in die K.O.-Runde auch. Ja. Also es ist fantastisch.
Und das war ja, also das Tragische war ja letzte Woche, dass wir reden jetzt, ich habe das Gefühl, dass die WM schon irgendwie seit Wochen läuft. Aber wir reden jetzt wirklich über die erste volle Woche, die die WM überhaupt
ja,
schon läuft.
Ja, mega gut. Wir sind so im Fußballgame drin. Ich gucke ja auch zwischendurch Spiele, so beiläufig.
Ich nicht, aber ich finde ihn total sympathisch und er hatte halt letzte Woche erzählt, dass beim ersten Spiel, wo er quasi diese krasse Paraden, eine Parade nach der anderen hingelegt werden, sofort Legendenstatus erlangt hat, erzählt hat, dass seine Mutter nicht dabei sein konnte.
Ah ja.
Weil sie die 15.000 US-Dollar, die man auf dem Konto haben muss, um sich für ein Visum beantragen zu können, nicht aufbringen konnte. Und ich musste da noch mal denken an diese krassen Unterschiede und auch diese krasse Ungerechtigkeit bei den Spielern, weil viele von denen, also wir haben ja vorhin auch über diese Top-Spieler genannt, die haben ein Jahreseinkommen von Millionen und da ist einer, die kriegen es noch nicht mal, also die haben noch nicht mal genug Geld, dass seine Mutter sich ein Visum beantragen kann, um ihrem Sohn bei dem größten Event seiner Karriere zuzusehen. Mittlerweile ist sie eingereist, also das ist ganz schön. Mittlerweile haben sie es regeln können und dass sie dann ihren Sohn da sehen konnte, wie er da wieder mit seiner Mannschaft zusammen Geschichte, Fußballgeschichte schreibt, finde ich total toll.
Mensch, das klingt schon fast so wie das Herz, aber da sind wir ja noch lange
sind
nicht.
Wir noch gar nicht.
Hier kommen noch ein paar Stachelabpfiffe. Aber weißt du, was ich gerade so gedacht habe? Hm. Ich glaube, du darfst nicht sagen, dass du kein Spiel guckst. Weil das ist so ein bisschen so, wie wenn ich sage, wenn wir über Winnetou reden und ich sage, ich habe noch nie ein Winnetou-Buch gelesen, dann sagen Leute mir, du darfst nicht über Winnetou schlecht reden. Tue ich ja auch gar nicht.
Also ich habe ja nie behauptet, dass ich Ahnung von Fußball hätte.
Ich nehme ja niemandem den Winnetou weg, also war jetzt vielleicht auch so eine
Side-Note. Ich kommentiere ja auch keine Spiele, sondern ich kommentiere ja das Drumherum und davon kriege ich ja schon einiges mit.
Ja, aber vielleicht drehen uns dann Leute da so einen Strick draus. Sag das nicht mehr so oft.
Okay.
Glaube ich.
Alles klar. Ich hänge da auch nicht dran. Müsst ihr auch gar nicht wissen.
Nicht, dass hinterher jemand noch sagt, das ist erbärmlich, unsere Rubrik. Stell dir das mal vor.
Ja, dann schaltet ab, meine Güte. Sorry, ich brauche mich doch jetzt hier nicht rechtfertigen darüber, dass ich sage, dass ich keine Ahnung vom Fußball habe und trotzdem meinen Senf dazu abgabe. Mach doch Hinz und fucking Kunst. Es tut mir leid, sorry. Also dann hört halt weg, meine Güte.
Das wird immer
besser. Ich habe nie behauptet, als hätte ich irgendwie Ahnung wie der Schweini oder sonst wer, ja. Ich sag euch das auch ganz klar. Ich habe keine Ahnung von Fußball, ich gucke die WM nicht. Aber ich kriege halt das Ganze drumherum ziemlich gut mit.
So ist
und das
der
kommentiere
wirklich.
Ich.
So ist der ja wirklich. Da bist du. Jetzt, guck mal, ich hab, du, das ist fast
ist
wie bei
zu
meinem,
warm und ich
wie
bin perimenopausal.
Wie schnell du, ich bin perimenopausal sagen kannst. Ich kann nicht sagen.
Perimenopausepausal?
Ja, du sagst das
nochmal. Du sagst sogar mehr, als du musst.
Sag das nochmal.
Perimenopausal.
Perimenopausal, ja, das ist so.
So kann ich so schwer. So kann ich so ein Zungenbrecher.
Doch, für mich ja. Naja, okay. Ist ja schön, aber schön, dass du das so sagen kannst. Und ja, das ist toll. Aber merkt ihr auch die Punkte, wie ich sie tick, tick, tick und dann, das ist alles nur deine Frust.
Und sie kostet es aus. Sie genießt alles, es so richtig, meine
das
Knöpfe.
Das ist alles nur der Frust darüber, dass du auf Platz 12 und ich auf Platz 2.
Ich bin nicht gefrustet darüber. Ich weiß, dass ich
ja, das
am,
kannst du
Ende,
nicht so zugeben.
Am Ende, weißt du, steady wins the race, sag ich nur.
So, okay. Reden wir doch nochmal über unseren Bruder in Christus, Felix Metscher.
Das darfst du jetzt übernehmen.
Mensch, Herr Felix. Ich habe lange überlegt, wie und was ich jetzt dazu sage, um nichts Falsches zu sagen. Ich weiß immer noch nicht. Ich weiß immer noch nicht, was ich sage, obwohl ich angefangen habe zu reden.
Also viele Leute
können
haben
wieder
was dazu gesagt.
Könnt
viele,
ihr,
sogar Trevor Noah. Weißt
ja,
du noch? Das habe ich dir geschickt.
Ja, Trevor Noah, der filmt sich ja beim Gucken so. So ein
der macht so ein WM-Studio
richtig,
mit
richtig
GästInnen.
Schön. Richtig schön. Felix Metscher, BVB.
Ex-BVB, oder? Nee, ist er noch beim BVB? Weiß ich nicht.
Der ist beim BVB.
Deutsche Nationalmannschaft,
ja,
Felix Metscher.
So. Also, haben alle gesehen. Der Gebetskreis, wie er sich die Krone vom Kopf genommen hat, also die unsichtbare.
Welche, was für eine Krone überhaupt? Was ist das für eine Geste?
Ich weiß auch
nicht
so König Jesus mäßig.
Ist er König Jesus?
Ja, weiß ich nicht. Muss ich ihn fragen.
Demnächst zu Gast bei Stachel und Herz. Felix Metscher.
Das wäre was. Ja, das ist nicht der CDU-Politiker. Ich weiß auch nicht, ob der CDU... Naja, egal. Das geht jetzt zu weit. Also auch so schön, ne? Im Spiel sind wir Gegner, nach dem Spiel sind wir alle Christen und Brüder. Ne? Das, also er hat ja mit Jonathan Tah dann nach Curaçao mit denen aus der Curaçao-Mannschaft zusammen gebetet und so. Ne? So, ja. Das haben viele Menschen positiv gesehen und manche Menschen kritisch gesehen.
Und warum haben das Leute kritisch gesehen?
Ach, erst das Kritische, erst das Schlechte, dann das Gute.
Nee, kannst du auch erst das Positive sagen.
Ja, also ich habe dazu nicht viel Positives zu sagen.
Also erstens ist es nicht, also das möchte ich nur mal sagen, es ist nicht ungewöhnlich. Viele SpielerInnen machen christliche Gesten oder religiöse Gesten, wenn sie zum Beispiel ein Tor geschossen haben und das bejubeln oder wenn sie das Spielfeld betreten, bekreuzigen sie sich und so weiter. Erstmal ist das jetzt nichts, was irgendwie sehr ungewöhnlich ist, was er macht.
Ja, ja.
Das muss man schon mal sagen, weil viele zum Beispiel jetzt auch so ein bisschen suggerieren, das sei irgendwie was unglaublich Mutiges,
nein,
was er da
das
macht, dass er da seine Religion, seine Religion da irgendwie äußert. Das machen nun wirklich viele Leute.
Ja, so. Also, deswegen, ich kritisiere auch nicht, dass da jemand betet, ne? Und das in dieser Zeit, wo so viel Spaltung in der Welt ist, dass man dann als gegnerische Teams miteinander betet, ist natürlich symbolisch auch erstmal ein starkes Zeichen. Wenn ich jetzt mir angucke, was Friend of the Podcast, Quinn Caesar und auch Friend über den Podcast hinaus und alles, der hat ja dazu gepostet über den parfümierten Jesus und so und die Frage in den Raum gestellt, über welchen Jesus wird da eigentlich so gesprochen? Und damit auch eine Tür geöffnet, um sich doch mal Felix Metscher genauer anzugucken. Ja? Denn Felix Metscher ist ja nicht nur einfach der christliche Bruder, der betet mit Gegnern und aus Feinde werden Freunde und so. Ne? Feinde sowieso nicht, aber so.
Gegner.
Sondern Metscher gehört zu dem Netzwerk Ballers in Guard. Ist eine große evangelikale
Gruppe.
Danke. Und es ist so, dass er ja auch schon, also eine rechtsevangelikale Gruppe, die sich auch die Christianisierung des deutschen Abendlandes und so auch mit auf die Fahnen geschrieben haben. Und
ja, und Felix Metscher ist halt auch in der Vergangenheit aufgefallen, weil er queerfeindliche Inhalte geteilt hat
oder geliked hat. Mhm. Ja, so. Und das sind so Sachen, die sie auch vertreten. Und Felix Metscher hängt da halt mit drin, also es gibt da eine Vernetzwerkung zu rechtsevangelikalen Christinnen, kann man so sagen. Die wollen bestimmt auch nicht, dass man sie gendert.
Ich weiß auch nicht, ob sie das so toll finden, dass du sie als rechtsevangelikal bezeichnest, aber gut.
Ja, das weiß ich auch nicht, aber sind sie. Also es sind Netzwerke, mhm. Und diese Sachen, die sind halt auch öffentlich einsehbar. Ja? Du googelst Felix Metscher und dann kommt es relativ schnell, dass du Artikel, auch von der Antonio Amadeus Stiftung gibt es da auch eine Einschätzung, von Fundiwatch gibt es eine Einschätzung. So. Also es gibt da auch vieles, was belegbar ist, dass da schwierige Netzwerke, die global zusammenhängen, die sich als Zielgruppe ChristInnen auf die Fahnen geschrieben haben, um sie mehr ins rechte Lager zu bringen und so weiter. Ja. Also und ist ja nicht jetzt auch eine neue Neuigkeit, dass rechte Christen sehr, sehr gut vernetzt sind und dass auch die AfD und so, mit denen ist er jetzt nicht vernetzt, glaube ich, weiß ich aber auch nicht genau, aber es ist kein Geheimnis, dass die auch ChristInnen als mit erste Zielgruppe haben, die sie auch überzeugen, für sich gewinnen wollen und so weiter. Ja, also die sind richtig gut vernetzwerkt und ich bin da schon eher bei Quentin Caesar, der dann auch sagt, da müssen wir auch hinschauen. Mhm. Das ist schon auch wichtig, weil, also das können wir nicht einfach so ausblenden, weil Felix Metscher eben nicht einfach nur irgendein Fußballer-Christenbruder ist, der da mal nach dem Spiel betet, sondern er macht das bei der allergrößten Sportveranstaltung des Jahres weltweit. Mehr Aufmerksamkeit geht nicht und es gibt sehr viel Aufmerksamkeit darüber eben und ein großes Publikum, eine massive Reichweite und das ist nicht einfach nur, wir beten, das hätten sie auch in der Kabine machen können, sondern es ist eine geplante Aktion und es ist so schon fast so.
Fast schon eine Inszenierung.
Ist es eine Inszenierung. Und wenn jetzt Leute kommen und sagen, Mensch, das ist so schön, dass die miteinander beten und Religionsfreiheit und was weiß ich. Ach, das Wort Religionsfreiheit
finde ich auch schwierig. Das ist das, was ich vorhin meinte. Also, dass manche Leute halt sagen, endlich traut sich mal einer seinen Glauben öffentlich, ja. Weil normalerweise ist das ja so verpönt, bla bla bla. Und das ist halt das, was ich vorhin auch meinte mit, es ist eben gar nicht so mutig oder ungewöhnlich oder sonst was. Das macht Hinz und Kunz auf dem Spielfeld, ja, sich bekreuzigen oder sonst was. Also religiöse Gesten, das ist gar nicht so subversiv, was er da gemacht hat. Und so zu tun, ja, weil das geht schon wieder in diese Ecke von, man darf ja heute nichts mehr und als Christen sind wir ja so unterdrückt und verfolgt und so weiter und er ist endlich mal mutig genug. Das, finde ich, spielt da auch mit.
Ja, und wenn man jetzt sagt, Mensch, das ist ja so toll, dass sie miteinander beten und dass sie ihren Glauben so leben, dann das ist ja genau das, was sie wollten. Das ist so, also rechte Netzwerke, die das so auch geplant und initiiert haben, die lachen sich ins Fäustchen, wenn jetzt Menschen posten, Mensch, das ist so schön und ein Zeichen des Miteinanders und so, dann ist das genau Ziel erreicht, kann man so sagen. Also und ja.
Wirklich. Also wie gesagt, ich finde, man muss das wirklich differenziert sehen. Du hast es auch super dargestellt, dass es auf der einen Seite natürlich das ist, einfach eine Geste. Ich fand das auch einfach, ich finde es aber auch schon ein bisschen krass, ne? 7-1, die haben die ja wirklich sowas von in die Pfanne gehauen. Also ich fand das ja so, habe ich letzte Woche ja auch schon gesagt, dass ich das echt übertrieben fand. Man kann aber auch, ne, also ich kann das alles verstehen mit dem Boni und was auch immer. Und so, aber 7-1 und dann hinterher sagen, komm Brüder, wir beten jetzt. Also finde ich auch ein bisschen herablassend, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist vielleicht nur meine Auffassung.
Ja gut, aber das ist jetzt noch nicht das Problematischste. Das ja, ist jetzt dein...
Das kommt jetzt auch noch dazu.
Das ist ja so, wie wenn ich jetzt beim Tippspiel von Platz 2 zu dir komme, zu Platz 12 und sage, komm, wir beten mal.
Ja, da würde ich...
Deswegen fühlst du so mit Curaçao mit.
Ja, ich bin.
Du bist Curaçao.
Ich bin. Kap Verde, Entschuldigung, Kap Verde. Und ich, in diesem Fall fühlte ich auch mit Curaçao mit. Aber für mich, ich bin ja sowieso immer für den Underdog, ne? Mm-hmm. Ich finde das, also...
Ja, deswegen gewinnst du beim
ganz
Tippspiel
übrigens,
auch nicht.
Apropos Underdog. Irgendwer hat letztens aufgezeigt, dass es eine mathematische, also eine mathematische Möglichkeit gibt, dass am 4. Juli England gegen die USA spielt. Also der 4. Juli ist ja der Unabhängigkeitstag der USA. und in diesem Jahr der 250. Unabhängigkeitstag, also nicht Amerika wird 250 Jahre alt, sondern die Siedlerkolonie hat vor 250 Jahren ihre Unabhängigkeit von der Monarchie verkündet. Und das jährt sich zum 250. Mal. Und am 4. Juli könnte ein Spiel, wenn das alles so läuft hier mit den Vorrunden, dass England gegen die USA spielt. Und ich fände es einfach nur für Shits und Giggles, fände ich das super witzig, wenn die gegeneinander spielen würden.
Okay, drücken wir die Daumen.
Und ich wäre grundsätzlich immer gegen England, weil sie immer so ein Favorit sind. Aber in diesem Fall weiß ich echt nicht, ob ich dann nicht pro England wäre.
Ja, schön.
Darf ich noch was zur USA sagen?
Na,
oder willst du noch was zum Felix Metscher sagen?
Nein, haben wir jetzt genug zugesagt.
Weil, noch etwas, wo ich mich richtig aufregen könnte, ne?
Oh, mach mal.
Wo ich mich auch richtig aufgeregt habe.
Mach mal.
Letzte Woche Sonntag, also gestern vor einer Woche, ist Donald Trump...
Wir haben heute Montag, wo wir aufnehmen.
Genau, ist Donald Trump 80 geworden.
Mhm.
Hat das auch groß gefeiert mit diesem UFC-Event und so weiter. Also darauf wollte ich gar nicht eingehen.
Nein, sondern
ich
was unser Bundeskanzler
ihm geschenkt
hat.
Wir sind immer noch in der WM-Rubrik.
Mm,
und deswegen
ja.
Passt das hier auch schon ein bisschen rein.
Der Friedrich Merz.
Fritze Merz hat ihm ein Deutschland-Trikot überreicht. Hinten drauf stand Trump und die Zahl 47, also auf Anspielung, dass Trump der 47. Mm. Präsident der USA ist. Und also, ich will nicht falsch verstanden werden, ja? Ich will nicht sagen, dass das eine ultra peinliche Unterwerfungsgeste war oder dass es ultra würdelos wirkt, einem Autokraten ein Deutschland-Trikot zu schenken, der noch nicht mal den Anstand besitzt, aufzustehen, wenn ein deutscher Bundeskanzler, ein Staatschef, ihm ein offizielles Geschenk überreicht und den dann stehen lässt, wie bestellt und nicht abgeholt, wie so ein Praktikant. Er steht noch nicht mal auf.
So geht er doch mit allen um.
Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Dass das mega peinlich und würdelos war.
Aber? Und?
Hm?
Kommt noch was?
Hm?
Du hast doch schon was sagen wolltest. Wolltest du noch mehr dazu sagen?
Das wollte ich damit nicht sagen.
Aber? Was wolltest du damit sagen?
Was? Okay. Der Witz ist nicht angekommen. Das wollte ich damit nicht sagen. Punkt.
Nee, der
Ratter, Ratter, Ratter.
Ist zu heiß. Der Witz ist nicht angekommen.
Meine Güte. Ich dachte, du schaltest früher. Das wollte ich damit nicht sagen.
Also, ich bin, mein Gott.
So will ich nicht verstanden werden.
Nee, wenn ich jetzt, ich komme in dieser Folge schon fast als kleine CDU-Fangirl hier gleich raus, aber ich sag's jetzt trotzdem.
Meine Güte.
Natürlich ist es das, was du gesagt hast.
Nicht.
Und gleichzeitig.
Kennst du diese Not-Joke?
Und gleichzeitig ist es ja eventuell, auch wenn ich seine Strategien in 99,9% der Fälle nicht gut finde von Fritze, ist es vielleicht ein strategischer Move gewesen.
Der aber überhaupt nicht funktionieren wird. Donald Trump verachtet ihn. Der hat nichts, also der respektiert ja unterwürfige Leute auch nicht. Er respektiert Leute wie Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping und so weiter. Der respektiert die Leute, die einen auf dicke Hose machen. Ja? Der respektiert so Macker-Leute. Er respektiert nicht Leute, die ihn respektvoll behandeln.
Ja, ist ja jetzt auch
egal. Deswegen ist es auch taktisch nicht klug.
Ja, was hätte er denn machen sollen?
Was halt taktisch nicht klug? Ja! Jetzt rede ich schon wieder so wie Schweine über den afrikanischen Fußball. Nicht so von Taktik geprägt. Er sieht einfach
nur... Nee, war ein bisschen wilder, hätte er sein sollen, der Fritze. weißt du, was Dennis Undaff gepostet hat nach dem nach den zwei Toren der
nachdem er Deutschland den Arsch gerettet
ja,
hat?
Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Die kurdische und jesidische Community in Deutschland, die hat sich zu Recht gefreut und gefeiert und so weiter. Ganz, ganz toll. Und dann postet er abends einfach nur so ein paar Bilder, also was heißt nur, ne, gute Bilder, und schreibt nur als Caption drunter, guter Arbeitstag.
Ja, ich mag, wie bodenständig er ist.
Gute Arbeitszeit.
Ich habe ja. Ich kenne mich ja mit Fußball überhaupt nicht aus. Ich wusste das, aber ich wusste nicht, dass er wirklich bis vor kurzem noch in der dritten Liga gespielt hat.
Ja.
Und wirklich ja, also innerhalb kürzester Zeit eine unglaublich steile Fußballkarriere hingelegt hat.
Was meinst du, was der jetzt für eine Karriere, was der für Angebote kriegt? Die sitzen in München schon zusammen wahrscheinlich und überlegen, wie viel und wo und wie. Nein, keine Ahnung. Kommen wir nochmal zu anderen Arbeitstagen. Und zwar lass uns zum EU-Parlaments-Arbeitstag der letzten Woche kommen.
Zum Stachel.
Zum Stachel. Ja, wir haben jetzt keinen. Machen wir jetzt einen Stachel?
Wir haben gerade. Ja, wir beenden jetzt die WM-Rubrik
okay.
Abpfiff der
ja,
Woche.
Ja, brauchen wir jetzt hier eine Überleitung.
Der Stachel der Woche.
Also, der Stachel der Woche. Dazu möchte ich gerne Jörg Kraft kurz einmal zu Wort kommen lassen, denn bei uns im Gottesdienst hat Jörg eine Ansage gemacht vor dem Fürbittengebet. Und das fand ich so schön, weil sich vielleicht ja auch viele HörerInnen, die auch Gottesdienste gestalten, manchmal fragen, wie kann man solche Sachen dann auch in Gottesdienst einbinden, auch dass sie nicht cringe sind und so. Und das fand ich eine gute Art und Weise, wie man im Gottesdienst auch politische Bildung ja auch und auch das in seinen Glauben eingebunden und so weiter einbringen kann. Und das hat Jörg bei uns im Weigelhaus, der ist auch Gemeinderatsvorsitzender und so, der hat die Fürbitte gehalten am Sonntag danach und hat so eingeleitet.
Einige Hintergrundinformationen. In einer Zeit, wo Fußball-Weltmeisterschaft ist, gibt es andere Nachrichten, die weniger wichtig scheinen, von denen wir aber wissen, dass sie ganz wichtig sind. Gestern war Weltflüchtlingstag. Zum Beispiel bei der UNICEF oder der UNO-Flüchtlingshilfe, bei Amnesty International oder Pro Asyl kann man dazu mehr erfahren über Flüchtlingswanderungen, über Zahlen, auch über die Motive und Gründe der Flüchtenden. Fast alle verlassen ihre Heimat wegen massiver, brutaler Gründe. Nicht aus Abenteuer oder Reiselust oder weil sie sich hier bei uns bereichern wollen. Auch nicht, um die Politiker in der EU zu ärgern. Nein, sie nehmen für uns kaum denkbare Fluchtwege auf sich und oft erleben sie grauenhafte Dinge. Das gemeinsame europäische Asylsystem GEAS wurde vorletzte Woche reformiert. Das bedeutet, die Rechte von Geflüchteten wurden weiter eingeschränkt. Sie haben jetzt weniger Rechte als Straftäter. Zum Beispiel können sie ohne Verfahren monatelang in Haft genommen werden. Sie haben kein Recht auf einen Rechtsbeistand, einen Anwalt, und nicht einmal die Haftbedingungen werden neutral geprüft. Alles von der EU abgesegnet. Und dabei wollten die meisten einfach hier leben und arbeiten, ja auch Steuern zahlen. Viele von den Abgeschobenen in den letzten Monaten hatten bereits Arbeit und Wohnung. Wie schrecklich eine Abschiebung für die Betroffenen sind, kann man nachlesen, wenn man es wissen will. Und ich spreche hier nicht über die relativ kleine Zahl von abgeschobenen Kriminellen. Die Menschenwürde ist unantastbar, sagt unser Grundgesetz, und doch hat sich gerade Deutschland für die Brutalisierung der Asylverfahren eingesetzt. Wir im Weiglerhaus sind für einen starken Flüchtlingsschutz und für gleiche Rechte von langjährigen Einwohnern und Eingewanderten, egal ob sie nun ein paar Jahre hier leben oder für immer.
Ja, also ein bisschen hat er es ja schon angedeutet, was da verabschiedet wurde im EU-Parlament letzte Woche. Diese sogenannte Rückführungsverordnung erlaubt unter anderem Rückführungszentren außerhalb der EU, also da, wo die EU auch eigentlich nicht wirklich überprüfen kann, beziehungsweise auch nicht kontrollieren kann, wie dort die Bedingungen sind. Haft bis zu 24 Monaten, mögliche Verlängerung auch noch, mögliche Durchsuchungen von Personen, Wohnungen und in Anführungsstrichen relevanten Räumlichkeiten, Beschlagnahme persönlicher Gegenstände, elektronische Geräte. Mehr Haft auf jeden Fall auch für Kinder aufgrund ihres Migrationsstatus. Ausgeweitete Polizeibefugnisse und Sanktionen. Abkommen mit Drittstaaten und auch Einschränkungen von Schutzgarantien gegen erzwungene Rückführung. Und viele behaupten, das ist quasi Eis in Europa, was da letzte Woche beschlossen wurde. Also quasi Bedingungen wie in den USA. Und das Krasse, finde ich, was mich auch so traurig gemacht hat letzte Woche, ist nicht nur, dass die EVP, also die Mitte-Rechts-Fraktion, wo die christlich-demokratischen und konservativen Parteien, unter anderem auch die CDU-CSU, dass die auch geschlossen, fast geschlossen, also 166 von 170 Stimmen dafür gestimmt haben, zusammen mit den Fraktionen der Rechten, also Patriots of Europe, European Conservatives and Reformists und Europe of Sovereign Nations, wo auch die AfD mit drin ist. Die stimmten natürlich geschlossen dafür. Und als es dann verabschiedet wurde, gab es nach der Abstimmung Jubel und Gröhlen von den Rechten, die Sprechchöre send them back, send them back.
Und dann aber auch so die Antwort darauf im Saal auch shame on you, das war ja auch, ja. Also war ja auch da und das, aber das war schon krass, das auch so zu hören und die Gegenrufe und ja.
Also ich fand das wirklich, wo du vorhin auch über CDU gesprochen hast und wir hatten ja auch in Deutschland schon Abstimmungen, wo die CDU und AfD gemeinsam abgestimmt haben, wo einfach auch zusätzlich zu der ganzen Politik, die gemacht wird, zu den Aussagen, die bei CDU-PolitikerInnen mittlerweile total wirklich salonfähig sind, wo man sagen kann, diese Brandmauer, die immer da behauptet wird, die gibt es einfach nicht mehr. Und dass immer mehr auch eine Öffnung gegenüber der AfD, auch was mögliche Koalitionen betrifft und so weiter. Es gab ja auch diese eine Politikerin, die kategorisch abgelehnt hat, mit den Linken zu koalieren und bei der AfD gesagt hat, oh, als sie dann gefragt wurde, gesagt hat, ja, man darf halt nicht immer so ausgrenzen. Also da dann nicht so kategorisch Nein gesagt hat. Man sieht, dass diese Grenze sich immer mehr aufweicht. Das sieht man sowohl in Deutschland als auch in Europa. Und gerade so diese Härte, ja, also wirklich so eine geradezu unmenschliche Kälte, die da zutage kommt, wenn sie da schreien, send them back.
Ja, und gerade so, wenn jetzt so viel Berichterstattung auch über die WM, und das machen wir auch, es geht sowas auch in den Medien so unter. Mhm. Ne? Das hat Jörg ja auch angedeutet und das finde ich auch nochmal, deswegen wollten wir das heute auch hier nochmal zum Thema machen, weil das einfach auch so in der öffentlichen Wahrnehmung auch jetzt gerade in dieser Zeit so untergeht, aber dass wirklich Signale sind, die wir ernst nehmen sollten und auch Entscheidungen und was das bedeutet auch und auch als Kirche. Und da muss ich auch sagen, unser Präses Thorsten Latzel hat dazu ein Video gepostet auf Instagram, vielleicht auch auf anderen Kanälen, aber darüber habe ich es gesehen. Und das fand ich schon stabil. Stabil und stark. Also und da finde ich auch wichtig, wir verlinken euch das, aber da finde ich es auch wichtig, sicherlich auch andere Kirchen, bei ihm habe ich das nur so wahrgenommen und das ist ja unser Präses, ne, auch. Kann man ja mal hier namentlich erwähnen. Und da finde ich schon auch wichtig, dass Kirchenleitung und auch einzelne ChristInnen auf Instagram auch da auch ein starkes Signal geben und auch senden und sagen, nee, das ist menschenunwürdig und wir als Kirche stehen dagegen und wir stehen da nicht hinter. Gerade wenn eine Partei mit dem Christlichen im Namen da anders auch mit abstimmt, finde ich es umso wichtiger, dass Kirchen dagegen halten und auch das öffentlich auf ihren Seiten, auf ihren Kanälen und so auch deutlich zum Ausdruck bringen. Und so kommen wir zum Herz.
Etwas fürs Herz.
deutlich zum Ausdruck gebracht, hat es ja auch Herbert Grönemeyer.
Den ich nach wie vor toll finde.
Ja,
das lasse ich mir jetzt nicht ankreiden, dass ich irgendwas gegen Herbert gesagt hätte, außer dass seine Gesangsstimme
gewöhnungsbedürftig ist. Er hat es ja auch nicht gesungen, sondern handschriftlich gepostet auf seinem Kanal.
Handschriftlich gepostet.
Also er hat das handschriftlich auf einen Zettel geschrieben und dann hat er davon ein Foto gemacht und gepostet. Mhm. Vielleicht machen Boomer das so. I don't know.
Sind das aber schön.
Also, ja, es hat sowas Persönliches
Handschriftliches
auch.
Hat einfach sowas, genau. Ja. Also mich hat das emotionaler gemacht, als wenn er es getippt hätte.
Ja, das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Den Post von Herbert Grönemeyer. Herbert Grönemeyer hat nämlich dazu geschrieben und jetzt, er hat eine sehr schöne Handschrift, aber Handschrift kann man natürlich jetzt schwieriger lesen als gedruckte Schrift. Trotzdem, wenn ich jetzt etwas stocke.
Ja, dann zeigst du es mir. Vielleicht kann ich es entziffern.
Nein, ich habe es ja schon. Ich habe es gerade auch nochmal mir angeguckt, damit ich jetzt flüssig lese. Also, Herbert Grönemeyer postete stumm, traurig und fassungslos. Welch bizarres, schamlos, brutales Triumphgebrüll der weißen Überheblichkeit im Europäischen Parlament. Ein Höhepunkt des unanständigen, zutiefst menschenverachtenden Zynismus, kalter Verhöhnung, größenwahnsinnig und dramatisch inhuman. Was für ein Signal in die Welt. Ein Schandfleck in der europäischen Geschichte auf ewig. Unvergessbar und unentschuldbar.
Ich finde das immer so schön, weil als ich das letzte Woche gelesen habe, ich war so wütend und ich war so traurig und ich war so fassungslos. Aber ich habe halt nicht so Worte dafür gefunden. Ich wusste einfach nur, wie ich mich fühle und wie es in mir brodelt und wie ich einfach nur schreien will. Aber ich finde das immer schön, wenn Leute Worte finden für das, was ich fühle. Und deswegen bin ich dem Herbert sehr dankbar für diesen Post.
Denn Texten kann er ja, ne?
Texten kann er sehr gut.
Ja.
Das habe ich auch nie anders behauptet.
Ich sage ja auch, er kann singen und vielleicht wird er ja mal Bundespräsident.
Oder Habe Kerkeling.
Oder Habe Kerkeling. Aber ich finde, also Herbert Grönemeyer sitzt für mich so in derselben Ecke wie Habe Kerkeling.
Also nur so mal zum Kontext. Habe Kerkeling, da gab es eine Petition, oder?
Ja, ja, ja. Da haben wir in der letzten Folge.
Haben wir nicht
drüber. Du wolltest mich darauf ansprechen.
Richtig, das habe ich aber nicht gemacht. Ich wollte dich darauf ansprechen und deswegen mache ich es ja jetzt. Also,
aha.
Sarah, du bist ein großer Fan des Bundespräsidenten. Nicht
generell
nur der Person Frank-Walter Steinmeier, sondern dem Amt gegenüber hast du eine sehr hohe Hochachtung.
Ja, also wenn mich jemand gefragt hat, was ist mein Traumjob?
Bundespräsidentin.
Ja, ich habe auch bei der Namenswahl unserer Tochter darauf geachtet, dass es ein Vorname sein kann, mit dem man potenzielle Bundespräsidentin werden könnte.
Genau. Aber ich wollte dich nämlich fragen, wie stehst du zu der Tatsache, dass es jetzt eine Petition gibt, die bewirken möchte, dass Habe Kerkeling Bundespräsident oder zumindest nominiert wird als Bundespräsident.
Ja, ich frage mich schon, wann setzt du die Petition für mich auf? Oh, wir enden mit Größenwahn. Ich finde es schön.
Dann würde ich dich ja als Kollegin verlieren und das möchte ich.
Das wäre schade. Es ist für mich, nochmal, um es deutlich zu sagen, wer eine Petition starten möchte, das ist für mich das schönste politische Amt.
Ich bin dagegen. Bitte mach das
Alter,
nicht.
Du wohnst dann auch im Schloss.
Ich wohne da. Hallo, wer sagt
denn ich? Ich wohne dann auch im Schloss. Ich sage ja immer zu meiner Tochter, werde Bundespräsidentin, dann kann ich meinen Altersabend im Schloss Bellevue verbringen.
Du sagst das deiner Tochter auch?
Ja, natürlich. Das sage ich der, seitdem die hören und sprechen kann. Das habe ich ja schon gesagt, da konnte die noch nicht was dagegen sagen.
Ein bisschen fassungslos. Wie viel Druck willst du dem Kind aufbauen? No pressure, mein Kind, aber Bundespräsidentin und nichts drunter, bitte.
Ah, sie versteht meinen Humor. Ja, das sind die armen Kinder, die
Mamas
Traum leben müssen.
Sie macht ein 1-0-Abi, studiert summa cum laude und dann kriegt sie, dann wird sie irgendwie, keine Ahnung, geilster Job ever. Und dann kommt sie irgendwann zu dir und meint, Mama, sorry, ich muss dich enttäuschen, ich bin nicht Bundespräsidentin geworden. Kannst du mir verzeihen?
Also summa cum laude und so, da wird mir jetzt gar nichts bedeuten. Meinetwegen kann sie auch Schauspiel in London studieren. So wie du, meine liebe Schwester. Das finde ich ja auch richtig, richtig schön.
Ja. Ich rede gerade darüber, wie Kinder ihre Eltern enttäuschen und
nein,
das fällt dir dazu ein.
Nein, sie enttäuscht mich ja nicht. Nein, ich wollte nur sagen, ich messe sie nicht an irgendeinem Uni-Abschluss und einem Einser-Abi. Mein Gott, wenn man also, nee.
Aber sie darf bloß nicht nach Hause kommen und irgendetwas weniger haben als Bundespräsidentin im Gepäck.
Darf sie das? Das weiß sie auch. So, jetzt sind wir aber abgekommen von. Aber,
no
Platz,
pressure.
Aber Platz 1 im Tippspiel sollte sie schon mal machen, ne? So irgendwann mal zu einer WM.
Was du für Erwartungen hast, dann kann ich hindern.
Ach, hab ich doch gar nicht. Ich mach doch nur Scherze. Jedenfalls, Harpe Kerkeling finde ich gut und Herbert Grönemeyer finde ich auch gut. Hm. Vielleicht kann man dazu nochmal eine Petition starten.
Da würdest du auch verzichten auf die erste Bundespräsidentin?
Du stellst mir hier Fragen, da müsste ich nochmal drüber nachdenken. Ich fände ja auch, Angela Merkel, die wurde ja auch gefragt, ne, ob sie nicht jetzt Lust hätte. Die hat gesagt, entschuldigen Sie mal bitte, ich war 16-jähriger Bundeskanzlerin, wissen Sie, ich bin alle, ich bin fertig. Das reicht für mein Leben, ist mehr als genug für ein Leben, Ruhestand, so ungefähr. Also ich habe sie
jetzt nicht
zitiert. Ich freue
mich jetzt schon auf meinen Ruhestand. Warum würdest du sowas aufgeben wollen, um so einen stressigen Job zu machen?
Na, ich glaube aber auch, Angela Merkel sitzt jetzt nicht auf der Couch und...
Würde ich auch nicht in meinem Ruhestand.
Ja,
aber
ich freue mich
selber
noch nicht auf
aussuchen
Ruhestand.
Zu können, was du machst. Meine Eltern jetzt gerade, ne? Mm. Also meine Mama, die genießt ihren Ruhestand und die ist so aktiv.
Ja, und hat mir heute noch erzählt, dass sie endlich dazu kommt, so viele Bücher auch zu lesen.
Zum Beispiel.
Ja. Ja, also, wie auch immer, der Ruhestand, der ist noch lange weg. Ja. Daraus sollten wir uns jetzt nicht freuen. Konzentrieren wir uns auf den Sommerurlaub. Der ja gefühlt eigentlich auch schon da ist, wenn wir hier bei 37 Grad im Büro podcasten und fröhlich miteinander sind. Es ist wie Urlaub. Wir hoffen, euer Leben ist auch ein einziges Urlaubsvergnügen. Ihr habt ein kühles Plätzchen. Ihr esst mindestens 3 bis 7 Eis am Tag. Euch geht's gut. Habt's fein. Trinkt genug. Passt auf euch auf. Geht in kalte Kirchen und seid fröhlich.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.